Bringing you the real insights from science tech startups. Learn from experienced founders and experts how to build a successful startup. You are listening to the Working with Startups from Science podcast with your host, Bartosz Kaidas.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Working with Startups from Science. Mal wieder als Videopodcast. Das bedeutet, wenn du jetzt live die Chance hast, mitzuhören, mitzusehen, wie ich das Interview mit meinem nächsten Gast führe, dann hast du die Möglichkeit, jetzt hier live Fragen zu stellen und wirklich dann teilzunehmen und mitzumachen. Und auch deine Ideen und Anregungen können hier in den Podcast einfließen. Wenn du das jetzt nachhörst, vielleicht im Podcast Working with Startups from Science, dann natürlich kannst du es auch nachgucken auf YouTube und auf Instagram, da sind die Sachen hinterlegt. Ansonsten freue ich mich, dass du auch in dieser Form dabei bist. Ja, ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir hier in meinem virtuellen Studio und es freut mich richtig, denn Dr. Andreas Raab ist hier und er ist promovierter Molekular- und Mikrobiologe. Und das Besondere bei Andreas Raab ist, dass er jahrelang als Wissenschaftler gearbeitet hat in Berlin und bevor er quasi über Nacht Unternehmer in Bayern geworden ist. Ja, total coole Geschichte, denn er übernahm Raab Vital Food. Das ist ein Familienunternehmen seines Onkels in Oberbayern. Das hat er übernommen und er lernte, Wissenschaftler sind selten im Unternehmertum. Und sie werden maximal unterschätzt. Was das alles bedeutet und warum Wissenschaftler ganz cool sind, vielleicht fürs Unternehmertum, was ja auch Teil hier dieses Podcasts ist, all das erfährst du jetzt hier live im Interview. Holen wir doch Andreas auf die Bühne. Hallo Andreas, willkommen.
Hallo Bartosz, vielen Dank für die nette Einführung und für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen.
Ich freue mich auch, denn du hast eine richtig coole Geschichte mit dabei. Das ist ja so in den Füllen an Möglichkeiten, die wir so in diesem Science-Tech-Bereich kennen, mal was ganz anderes, ja. Also du bist ja irgendwo wissenschaftlich unterwegs und auf einmal kommt der Telefonanruf und es heißt, komm zurück nach Bayern. Oder wie war das genau? Wie wird man vom Wissenschaftler zum Unternehmer?
Ja, tatsächlich hat sich das so ergeben. Also mein Onkel hat das Unternehmen Raab Vital Food 1989 gegründet. Und hat mich dann auf seinem 60. Geburtstag, als er dann schon viele Jahre oder einige Jahre über seine Nachfolge nachgedacht hat, hat er mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, seine Nachfolge anzutreten. Man muss sich das so vorstellen, ich hatte mit meinem Onkel nicht einen ganz regen Kontakt. Das waren 10 Kinder insgesamt, einer davon mein Onkel und mein Vater. Ne? Und dann war ich eben zu seinem 60. eingeladen, großes Fest, und hat er mich gefragt. Ich habe zunächst mal danach, ich war überrascht, habe das nicht erwartet, habe dann 2 Jahre lang überlegt, in dieser Zeit ihn auch häufiger getroffen. Wir haben dann drüber gesprochen und ich habe ihn auch schon zum Messen begleitet. Und irgendwann habe ich begriffen, das trägt. Das ist wirklich eine tolle Sache, ein tolles Projekt, wo man vielleicht auch ein bisschen wissenschaftlich fundiert rangehen kann, noch fundierter, als es damals war. Und habe dann Ja gesagt. War ein gewisses Risiko damit verbunden. Mein Sohn war in Berlin. Ich hatte einen vernünftigen Job in Berlin. Ich habe alle Zelte abgebrochen und bin dann wirklich in die bayerische Provinz. Das ist ja, wo wir hier sitzen, circa 60 Kilometer nördlich von München, zwischen München und Ingolstadt. Dort ist die Firma Rohrbach an der Ilm. Ja, und habe mich jetzt hier eingerichtet. Das war vor 11 Jahren dann.
Ja? Okay, cool. Also bayerisch ist jetzt noch nicht eingezogen bei dir in den Dialekt oder, ist das schon drin?
Also ich bin zu spät nach Bayern gekommen, um den Dialekt richtig anzunehmen. Ich bin ja Schwabe, also das hört man noch ein bisschen, das Bayerische wenig.
Okay, ja, da hast du ja alles mitgehört. Schwäbisch, Berlinerisch und jetzt dann sozusagen noch das Bayerische noch on top. Sehr gut. Ja, also du bist dann von deinem Onkel sozusagen über deinen Onkel da auch reingerutscht. Bevor wir sozusagen in diese unternehmerische Laufbahn auch reinschauen, wie das für dich war und diese Beweggründe, auch dieser Entscheidungsprozess ja auch, diese Zelte abzubauen, ist ja auch nicht ganz ohne. Hol uns doch mal ab, was hast du studiert, wo hast du promoviert und wie ging es nach dem Studium für dich weiter?
Also ich habe in Dresden und Berlin zunächst mal Biotechnologie studiert und Wirtschaftsingenieurwesen und habe dann promoviert im Feld Molekularbiologie und Mikrobiologie. Das war ganz interessant. Ich habe die Promotion bei diesem mittelständischen Biotech-Unternehmen, wo ich dann auch später gearbeitet habe, schon machen dürfen und habe da hochspannende Themen aus der Welt der Mikrobiologie bearbeitet. Also da ging es darum, dass man mikrobielle Stammentwicklung betreibt. Also in meinem Fall Hefestämme waren es vor allem, derart genetisch verändert, dass die irgendwelche Stoffe von Wert produzieren, was sie natürlicherweise nicht machen würden oder wenig davon. Ne? Also sowas wie Carotinoide oder Bausteine für Bioplastik. Und ich war dann weniger für den Prozess hinten nach verantwortlich, aber eher für die Stammentwicklung, also wirklich ganze Biosynthesewege in die Hefen einzubringen. Und das fand ich ja spannend und faszinierend. Ist ja schon toll, wie man das Genom eines Mikroorganismus so basengenau verändern kann, Gene rausschneiden, einfügen, ganze Stoffwechselwege verändern, umleiten. Darum ging's. Also es war ein tolles Thema. Und was insbesondere spannend war auch in der Firma, ist, dass wir im Grunde Forschungsauftragsunternehmen waren für viele große Industriebetriebe aus dem Bereich Food, Feed, Pharma, Biotech, also alles, was so Rang und Namen hat in Deutschland und Europa, auch Nahrungsmittelkonzerne, haben bei uns Forschungsprojekte angefragt und die haben wir für die bearbeitet, immer mit dem Ziel, irgendeinen Stamm für die zu entwickeln, der dann was macht, ne? Die Firmen wollen. Also es war eine spannende und sehr lehrreiche Zeit.
Cool. Wolltest du eigentlich schon immer dann auch in die Industrie oder war das so dein Traum, irgendwie in der akademischen Welt zu bleiben? Ich meine, das ist ja auch ein sehr häufiger Wunsch natürlich von vielen Doktorandinnen und Doktoranden.
Ja, also ich war ja dann schon relativ früh in dieser Firma, zwar wirklich sehr forschungslastig, aber schon so ein bisschen beimpft auch von diesem industriellen Umfeld, also wo es schon auch darum ging, sich zu überlegen, wie bringt man Forschungsprojekte an den Mann, dass sich das auch lohnt für die Firma, dass die Budgetkalkulationen und all diese Dinge, Meilensteine und auch schon so Überlegungen, wie sieht die Patentlandschaft aus? Das ist ja ganz wichtig, wenn man quasi nicht reine Grundlagenforschung betreibt, sondern immer mit dem Bestreben auch, dass am Ende was rauskommt, was man kommerziell verwerten kann, ist die Patentlandschaft ganz wichtig. Ist übrigens auch hochspannendes Themengebiet. Also ich war schon auch früh in einem, ich sag mal, betriebswirtschaftlich arbeitenden Umfeld, aber sehr forschungslastig und habe dann schon relativ früh gemerkt, dass mir das schon Spaß macht, auch jetzt die Themen, wenn man halt in einem Wettbewerbsumfeld sich beweisen muss als Firma, dass mich diese Themen schon auch begeistern und mir das Spaß macht. Und von daher war für mich klar, dass ich nicht jetzt rein akademisch arbeiten möchte, sondern tatsächlich irgendwann in eine Firma weiterarbeiten möchte oder auch unternehmerisch selbst tätig sein will. Aber das ist natürlich dann immer eine große Herausforderung, wenn man jetzt was starten sollte von scratch off, da braucht man eine Idee, man braucht das Geld, die Finanzierung, die Startschwierigkeiten, also das ist nicht so einfach. Ne? Und dann kam es einfach, hat sich das so glücklich ergeben, dass mich mein Onkel dann gefragt hat auf seinem 60., ob ich mir das vorstellen könnte. Und dann war eben da schon eine Basis da, durch die Firma, die es ja dann schon 20 Jahre gab.
Ja, also deshalb porträtieren wir ja auch, oder porträtiere ich ja hier auch diese Gründe aus der Wissenschaft, weil es ist halt ein schwieriger Weg. Ne? Du hast ja schon Patentsituationen, man braucht eine Idee, es ist dann doch nicht einfach, manchmal oft umzusetzen, weil man Investitionen braucht, Maschinen und dergleichen. Das ist natürlich eine riskante Sache auch, die man da eingeht, weil ein Stück weit hat man ja promoviert in einem wissenschaftlichen System und hat dann vielleicht was, aber total riskant, ja, und will man das auch, kann man das auch, möchte man das auch? Das sind natürlich Fragen, die einen bewegen. Umso schöner, dass du auch da bist. Dieser Gründungsgedanke, also hast du jemals davon irgendwie im Studium davon geträumt oder darüber überlegt, mal zu gründen?
Ja, Tatsache, ja. Also das war immer ein Gedanke, mit dem ich schwanger ging. Aber mir fehlte einfach, wie soll ich sagen, die zündende Idee, das Thema. Ne? Mhm. Und vielleicht auch schon dann das Know-how, wie ich es hätte damals machen sollen. Ja. Das ist heute jetzt auch über 10 Jahre später schon ein bisschen besser strukturiert, insbesondere auch in Bayern. Wenn ich zum Beispiel an die TU München denke, die haben da ja Institutionen, die wirklich Gründern helfen, wirklich unter die Arme greifen und zwar nicht nur finanziell, sondern auch mit Know-how, mit Platz. Gibt es ja einige Labore und auch Räumlichkeiten, die die TU München zum Beispiel da zur Verfügung stellt. Das gibt es jetzt mittlerweile auch in anderen Städten. Da hat sich viel verändert, was ich auch sehr begrüßenswert finde, weil es ist ganz klar, aus Gründungen entsteht die Wertschöpfung von morgen, die Arbeitsplätze von morgen, die Innovationen. Also wir brauchen Gründer, ne? Und wenn ich Politiker wäre, ich würde alles daran setzen, das wirklich zu fördern und da Geld rein zu investieren. Ja, aber ich hatte damals einfach nicht den Ansatzpunkt gefunden. Und deswegen umso schöner, dass es sich dann so mit meinem Onkel ergeben hat.
Ja, ich meine, nicht jeder hat jetzt so einen Onkel, ne? Der genau mit diesem Setting kommt. Was würdest du jetzt sozusagen empfehlen, jetzt rückblickend auch? Ist das eigentlich eine gute Entscheidung, in ein bestehendes Business einzusteigen? Oder sagst du, ja, es wäre schon irgendwie cooler gewesen, ich hätte da meinen Freiraum gehabt in der eigenen Überlegung oder wie auch immer?
Also das hat natürlich Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist natürlich, dass man in ein bestehendes, funktionierendes System reinkommt und schon viel da ist. Ne? So eine Struktur, Personal, wie mache ich das? Mhm. Es ist ja schon ein Gebäude da, wo Miete bezahlt wird. Es sind vielleicht auch schon Maschinen da, es sind schon Kunden da, ein Businessmodell ist alles schon da. Aber auf der anderen Seite, weil ja schon was da ist und wenn man dann so reinkommt, jetzt in der Situation, wie es bei mir und meinem Onkel war, birgt es natürlich auch Risiken. Man hört es ja immer wieder, dass Unternehmensübergaben innerhalb der Familie oder auch außerhalb der Familie gnadenlos scheitern, weil die Personen einfach nicht miteinander harmonieren, klarkommen. Und da hatten wir beide, jetzt mein Onkel und ich, das große Glück, dass das von Anfang an funktioniert hat zwischen uns. Das ist auch kein Verdienst, würde ich sagen. Das kann halt funktionieren und kann oder nicht funktionieren. Mein Onkel ist nicht der einfachste Mensch, ich möglicherweise auch nicht, aber zwischen uns hat es einfach immer perfekt harmoniert. Das war einfach so. Und natürlich ist das auch ein Minenfeld, wenn man sich jetzt vorstellt, dass ein Neuer mit neuen Ideen und der die Welt verändern will, dann reinkommt und natürlich erstmal sehr kritisch auf alles blickt und denkt, das kann man doch alles besser machen oder anders machen. Ne? Mhm. Und derjenige, der es dann aufgebaut und etabliert hat, der denkt aus seiner Sicht, funktioniert doch alles wunderbar, das haben wir ja schon alles ausprobiert, so läuft es hervorragend und warum soll man da jetzt was ändern? Das ist doch nur mit Risiken verbunden. Und genau das sind die Themen, wo man halt dann miteinander sprechen muss und hoffentlich harmoniert, dass man diese löst. Ne? Das ist dann der fachliche Aspekt. Dann der rein wirtschaftliche oder strukturelle Aspekt, wenn man eine Unternehmensübergabe macht, ist auch herausfordernd. Also wie bezahle ich zum Beispiel eine Firma bei Übernahme, wenn ich noch gar kein Geld habe? Ne? Oder wie regelt man das dann übergangsweise? Wer ist dann Geschäftsführer oder nicht? Oder Anteilseigner oder nicht? Also das ist dann auch nochmal sehr schwierig. Und da kann ich nur jedem raten, der mal in so eine Situation ist, holt euch professionelle Hilfe und zwar nicht nur jetzt beim Steuerberater eures Vertrauens, sondern da gibt's wirklich in Deutschland genau auf für diese Dinge spezialisierte Kanzleien, nicht viele, aber einige. Und die machen nichts anderes als Firmenübergaben, Unternehmensübergaben und können das genau die Interessen austarieren. Es gibt verschiedenste Modelle, über die man nachdenken kann. Und die können auch regelrecht psychologisch agieren, so wie das auch bei uns war, wie wir das empfunden haben. Ja, und dann kann es auch funktionieren. Aber das ist ja auch eine Herausforderung und insofern ein Nachteil, bestehendes System, Vorteil, aber auch Nachteile.
Ne? Okay, super. Dann letzte Frage zu deiner Motivation. Was war so der ausschlaggebende Punkt, Ja zu sagen? Was hat dich dazu bewogen?
Ja, also tatsächlich das Fachliche. Ne? Unternehmerisch tätig zu sein, ja klar, zum einen, aber es ist so, dass Rab Vitalfood macht ja pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel vorzugsweise in Bioqualität mit möglichst wenig Zusatzstoffen. Verzicht nur darauf, wo immer möglich. Und so war das schon immer von Anfang an. Also mein Onkel ist tatsächlich mit der Gründung 1989, hat von Anfang an auf Bio gesetzt, ist einer der Bio-Pioniere in Deutschland. Nicht ganz so ein Bekannter, aber ist definitiv einer. Und hat dann relativ früh auf diese pflanzlichen Nahrungsergänzungsmittel gesetzt. Und da habe ich mich dann einfach in den 2 Jahren, wo ich diese Bedenkzeit mir genommen habe, reingelesen, ne? Auch in die wissenschaftliche Literaturlandschaft. Also was können eigentlich die Pflanzen, ne? Die Kraft der Pflanzen, insbesondere die sekundären Pflanzenstoffe, die ja für die gesundheitsförderlichen Effekte in fast allen pflanzlichen Präparaten verantwortlich sind. Und da ist mir aufgefallen, dass es da schon so eine breite, tolle, interessante Studienlage gibt, die auch immer breiter wird, weil einfach viele Forschungsinstitute weltweit sich auf diese Themen stürzen. Und auch die Zugewandtheit halt bei den Kunden, Verbrauchern in diese Richtung immer größer wird. Immer da, wo Schulmedizin möglicherweise limitiert ist, ne, gibt es vielleicht noch im Reich der Pflanzen Antworten. Ja. Und diese breite Studienlage, das hat mich einfach ja überrascht und auch fasziniert. Und dann auch der Gedanke dran, jetzt in die Umgebung reinzukommen, wo noch nicht so viel wissenschaftlich gearbeitet wird. Und da das so zu etablieren und aufzubauen, dass wir alle Produkte wirklich top fundiert machen auf Basis der aktuellen Literaturlage, das fand ich einfach eine spannende Aufgabe und Herausforderung. Das war so das Ausschlaggebende.
Okay, verstehe. Ja, das hört sich spannend an. Also wir kommen jetzt nämlich näher auch zu der Company, zu dem, was du eigentlich machst. Und jetzt ist schon eine Frage hier reingekommen von der Isabella, aber die ist noch sehr speziell. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Kontext, nämlich was genau macht denn dein Unternehmen? Was macht Vital Food?
Ja, Vital Food. Also wir machen pflanzliche Nahrungsmittel und Nahrungsergänzungsmittel. Es muss immer irgendwo ein gesundheitsförderlicher Effekt dabei sein. Also wir machen nichts für den Geschmack. Ne? Alle unsere Produkte sind vegan. Und in der Regel alle pflanzlich. Und wir verzichten auf Zusatzstoffe. Wir wollen das in der natürlichen Matrix anbieten. Und wir machen Kapseln, Tabletten, Pulver und wo es immer auch möglich ist, in Bioqualität. Also im Zentrum stehen genau diese sekundären Pflanzenstoffe, über die ich schon gesprochen habe.
Genau, wenn ich da kann man hier einhaken kann. Was heißt denn Bioqualität?
Also einfach, dass es den EU-Biorichtlinien genügt. Ne? Und dann vielleicht schwingt da auch so ein bisschen immer die Frage mit, die ich häufiger gestellt bekomme, ist Bio eigentlich besser oder nicht? Mhm. Und habe ich eine klare Antwort. Ich würde sagen, ja, aus zwei Gründen. Also man kann sich dann immer anschauen, was bedeutet konventioneller und Bioanbau für die Umwelt oder auch für die Tiere, wenn wir jetzt Biofleisch, ne? Und da ist es schon schonender für Umweltressourcen, schonender der Bioanbau als der konventionelle Anbau. Was uns aber noch mehr interessiert, ist vor allem, ist es denn gesünder oder nicht gesünder? Da gibt es einige, die der Meinung sind, dass Bio mehr Nährstoffe, Vitamine, Mineralien, Spurenelemente enthalten würde. Das würde ich so jetzt nicht bestätigen. Gibt es verschiedene Untersuchungen. Das würde ich aber erstmal nicht bestätigen. Aber was man sagen kann, es ist auf jeden Fall weniger belastet. Ist ja ganz klar, im konventionellen Landbau sind verschiedene Pestizide erlaubt und im ökologischen eben nicht. Und wenn es erlaubt ist, dann wirst du diese Pestizide auch finden, ja, in den Erzeugnissen. Und wenn es Bio ist, dann eben nicht. Sofern sauber gearbeitet wurde. Aber das überprüfen wir ja immer.
Okay, ich glaube, da passt die Frage von Isabella nämlich sehr gut. Die lasse ich mir hier einspielen. Sie fragt nämlich, habe gerade gegoogelt, dass Raab Vital Food Supplements herstellt. Ich bin tatsächlich überfordert mit dem Angebot an Nahrungsergänzungsmitteln. Wie weiß ich denn, ob ein Anbieter seriös ist?
Ja, also das ist tatsächlich schwierig zu sehen, zunächst mal zu selektieren im Internet, ist ein Anbieter seriös oder nicht. Ich würde zunächst mal schauen, wo ist das Unternehmen? Und schon mal in Deutschland ist gar nicht schlecht. Ne? Und der nächste Schritt, der entscheidende Schritt aus meiner Sicht ist, stellt das Unternehmen selbst her. Also es gibt ja viele Unternehmen, die sind top aufgestellte Marketingfirmen, die überlegen sich dann, was können wir gut vermarkten, zum Beispiel Nahrungsergänzung, und lassen sich dann von Lohnherstellern Nahrungsergänzungsmittel produzieren, kleben ihr eigenes Label drauf und vermarkten das super auf Instagram und Facebook und so weiter. Ist auch zunächst mal nichts dagegen einzuwenden. Das machen viele auch hervorragend. Wir kommen eher von der anderen Richtung. Wir sind jetzt sehr naturwissenschaftlich technisch orientiert in der Firma, weniger Marketing, mehr unseren Kasten im Bereich Qualitätswesen, Produktentwicklung, Produktion sauber halten. Und wir produzieren selbst. Das heißt, wir kaufen unsere Rohstoffe ein, produzieren hier in Bayern, nördlich von München selbst. Wir haben die Produktentwicklung im Haus und verkaufen dann hier aus dem Haus raus die Produkte. Das heißt also, das Qualitätswesen haben wir natürlich auch im Haus. wenn wir die Rohstoffe schon einkaufen, dann müssen wir uns ja dazu Gedanken machen, die Spezifikationen anschauen. Wir müssen überlegen, wo liegen die Risiken, wenn jetzt zum Beispiel Rohstoff aus Indien kommt oder aus Afrika. Da habe ich andere Risiken, wie wenn es jetzt aus Europa kommt. Wo muss ich bei einem spezifischen Rohstoff aufpassen? Wo ist der vielleicht anfällig? Das muss ich mir ja vorher alles überlegen, wenn ich den Rohstoff source. Also ich habe, wenn ich den einkaufe, ein ganz anderes Verständnis, eine ganz andere Tiefe im Wissen über diesen Rohstoff und die Qualitätsanforderungen. Wenn ich dann selbst das Produkt auch entwickle im Haus, mir also Gedanken mache, wie viel Wirkstoff soll rein, wie kombiniere ich das, was darf ich überhaupt machen, ne? Welche Wirkstoffe kann ich vielleicht zusammenbringen, wo gehe ich vielleicht in eine Überdosierung rein, also was empfiehlt zum Beispiel das Bundesinstitut für Risikobewertung, die geben ja für viele Stoffe ganz klare Grenzen. Diese Dinge muss ich mir ja Gedanken drüber machen, ne? Und das mache ich natürlich nur, wenn ich selbst einkaufe, selbst entwickle, da mache ich mir die Gedanken dazu. Also die Tiefe im Wissen über die Produkte ist gegeben, wenn ein Unternehmen selbst produziert.
Ja, ich höre das ein bisschen als eure USP raus. Dennoch ist es auch so, will ich nochmal auf die Frage von Isabella zurückkommen. Also gibt es da irgendwie ein Siegel, CE-Zeichen oder irgendwie was, wo man erkennen kann, das sind jetzt Nahrungsergänzungsmittel, die irgendwie Qualitätsstandards genügen?
Leider nicht. Na? Also es gibt genug gesetzliche Regularien, das muss man ganz klar sagen. Und sofern die eingehalten würden, von allen und immer, dann wäre auch alles in Ordnung. Aber es gibt natürlich auch schwarze Schafe, die sich halt weniger um Qualitätsthemen Gedanken machen. Ja? Und die so jetzt einfach über eine Internetpage zunächst mal zu selektieren, das ist schwierig. Ich würde raten, die Internetseite anschauen, in der Tiefe versuchen zu verstehen, wo sitzen die, was machen die, gibt es da auch echte Leute, die da arbeiten, was schreiben die über ihre Rohstoffe, einfach so ein bisschen Recherche betreiben und dann kann man schon selektieren zwischen Unternehmen, was einfach schon länger am Markt ist, was vielleicht auch in Deutschland produziert und nicht aus Holland raus, was hierher verkauft. Ne? Das ist auch so ein Ding, also zum Beispiel eine behördliche Nachverfolgung Richtung Holland, da fangen die erst gar nicht an. Ne? Also in Deutschland sitzendes Unternehmen wird hier durch die Behörden gut kontrolliert, was ja auch gut ist, vernünftig. Und man muss einfach sich da ein bisschen reinlesen, die Internetseite sorgfältig anschauen und dann kriegt man schon ein Gefühl dafür, ist ein Unternehmen, das das schon länger macht, hier in Deutschland seriös arbeitet, selbst produziert oder eben nicht.
Ja, okay, seid ihr in Deutschland nur die Einzigen, die selbst produzieren, diese gesamte Wertschöpfungskette oder wie sieht der Markt da so aus?
Da gibt es auch weitere natürlich, ne, die hier vernünftig produzieren. Aber es gibt auch sehr viel andere, gerade wenn man auf halt googelt im Internet, Amazon und so weiter, die tun das nicht. Die kaufen bei Lohnherstellern ein. Ne? Okay. Also kann es jetzt nicht genau in Zahlen sagen, aber ja, gibt da genug solche und solche.
Ja, super. Jetzt ist es so, ich bin der Nahrungsmittelmarkt natürlich auch, also Richtung Esoterik, ne, geht es da manchmal in dem Bereich. Ich meine, das Schöne ist ja, du sagst ja hier, das ist ja alles auf wissenschaftlich Prüfverfahren und dergleichen. Ist es das, was du mit eingebracht hast, zu sagen, aus deiner Perspektive als Biologe in dem Bereich, wo du dann einfach diese Qualität auch sicherstellst?
Ja, also von jeglicher Art der Esoterik wollen wir uns in aller Form und Deutlichkeit wirklich distanzieren, weil die brauchen wir gar nicht. Ne? Also die wissenschaftliche Lage, Studienlage, Literaturlandschaft gibt so viel her in Bezug, ja, auf die Wirkung von verschiedenen Pflanzen und sekundären Pflanzenstoffen, da braucht man das schlichtweg nicht. Ne? Und wenn man da auch mal ja schaut, es gibt ja nicht nur die Nahrungsergänzungsmittel, es gibt ja auch die pflanzlichen Arzneimittel, die sie ja hervorragend verkaufen. Also da sieht man, dass die Kraft der Pflanzen, da brauche ich keine Esoterik, da gibt es die Studienlage, es gibt entsprechende Arzneimittel, das ist in Ordnung. Und insofern, ja, natürlich habe ich nochmal diesen Impuls zusätzlich mit eingebracht, dass wir wirklich in aller Form und Deutlichkeit immer uns total von jeglichen Themen, die auch nur in den Bereich der Esoterik gehen können, distanzieren. Und natürlich auch im Rahmen der Produktentwicklung dieses wirklich fundiert auf die aktuelle wissenschaftliche Literaturlage. So machen wir ja unsere Produkte. Das war natürlich schon auch ein Impuls, den ich dann vorangetrieben habe.
Cool. Im Vorgespräch hatte ich erfahren, dass du es geschafft hast, den Umsatz um 33% zu steigern. Das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Und wollte mich, also habe ich gefragt, wie schafft man das, diesen Umsatz zu steigern, so jetzt aus deiner Sichtweise, und trägt dazu dieses wissenschaftliche Verständnis oder diesen Habitus, den du als Wissenschaftler hattest, hat es dazu beigetragen, diesen Umsatz zu steigern?
Ja, also tatsächlich war es eine Umsatzverdreifachung sogar. Das war ein Schreibfehler, der sich eingeschrieben hat. Also das ist jetzt in den letzten 10 Jahren dann eine Verdreifachung. Und das hat verschiedene Gründe. Natürlich hat man Rückenwind, weil die Zugewandtheit Richtung Bioprodukte, Gesundheit ist einfach größer geworden. Dann natürlich das Wissenschaftliche, was ich eingebracht habe, aber es bin ja nicht nur ich, das ist jetzt das ganze Team drumherum, all die Leute, die wir eingestellt haben, die ja so geeicht sind, ne? Seriös, technisch, sauber, wissenschaftlich, beste Qualität, so arbeiten, das transportieren wir natürlich auch nach außen und strahlen ab, und es schafft Vertrauen bei unseren Kunden und hat natürlich auch dazu geführt, dass wir die Umsätze steigern konnten, aber natürlich auch weitere Vertriebswege und vor allem neue Produkte, ne? Neue Produkte, die dann gut laufen, bringen natürlich auch neuen Umsatz. Und so diese Kombination hat dann dazu beigetragen, dass wir den Umsatz jetzt steigern konnten in den letzten Jahren.
Jetzt ist die Folge natürlich so tituliert, dass wir gesagt haben, warum wir mehr WissenschaftlerInnen in der deutschen Wirtschaft brauchen. Jetzt rückblickend, was glaubst du denn, warum brauchen wir denn mehr WissenschaftlerInnen in unserer Wirtschaft?
Ja, vor allem in der Politik wäre es auch manchmal gut, ne? Aber das ist ein anderes Thema. Ja, es ist einfach so, dass Ingenieure und Wissenschaftler, also wirklich die Naturwissenschaftler, die sich technisch mit diesen Dingen beschäftigen, daher kommen die Innovationen, ne? Also die Wirtschaftswissenschaftler brauchen wir genauso, um das aufs Gleis zu bringen, zu verwerten, um aufs Marketing zu betreiben, Controlling, alles, gehört beides dazu. Aber die Neuheiten, die Innovationen, ne? Die Wertschöpfung von morgen, die wird schon eher generiert von den technischen Köpfen und Mitarbeitern. Und je mehr wir davon haben, desto mehr Innovation von morgen, die wir dann im Rahmen unserer Wertschöpfung davon profitieren können. Würde ich sagen, ist es. Und deswegen, ja, es gibt ja aber auch nicht wenige, wie soll ich sagen, Vorstandsvorsitzende von DAX-Unternehmen. Schauen wir uns BASF an, oder auch die Autokonzerne sind ja relativ häufig auch Ingenieure, Chemiker, Wissenschaftler, ne, die sich das dann drauf schaffen können, auch das Wirtschaftswissenschaftliche. Ich glaube, dass es so rum auch einfacher ist. Ich glaube, es ist schwieriger für einen Wirtschaftswissenschaftler, ein Molekularbiologe zu werden, als für einen Molekularbiologen, sich zumindest mal die Grundzüge der wirtschaftlichen Zusammenhänge drauf zu schaffen, ne?
Ja. Ja, also du warst ja in beiden Welten drin, akademische Welt, aber auch jetzt wirtschaftliche Welt. Welche Tipps würdest du angehenden GründerInnen aus der Wissenschaft mitgeben wollen, jetzt mit deiner Erfahrung?
Also mutig sein, immer mutig sein. Das ist ganz klar, es ist immer Chance und Risiko, ne? Ist leider halt nie korrelierend gleichlaufend, sondern je mehr Risiko ich eingehe, desto höher die Chance. Aber ich würde auf jeden Fall den Schritt, den ich damals gemacht habe, immer wieder tun. Geht ins Risiko, traut euch was, und aber lasst euch von Anfang an helfen. Ne? Also heißt, wendet euch an verschiedenste Stellen, egal mit wem ihr telefoniert, ob das im Freundeskreis ist oder auch was, ich sag mal, staatliche Unterstützung, Finanzierungshilfen. Man kann auch mit Banken sprechen oder halt wirklich mit Unternehmensberatern, Fachleuten, Coaches, egal was. Sprecht so viel wie möglich auch mit externen Leuten, weil da kommen sehr viele neue Impulse, die ihr dann für euch zusammensetzen könnt. Und wenn ich jetzt auf meine letzten 10 Jahre oder 11 Jahre hier zurückblicke, dann muss ich sagen, würde ich jetzt nochmal vor 11 Jahren stehen, ich wäre schon früher auf mehr Leute zugegangen, hätte mir zum Beispiel Beratung geholt im Bereich Marketing. Das war sowas, was für mich immer schwierig war. Als Naturwissenschaftler bist du halt faktenbasiert geprägt, ne? Und wenn du jetzt zum Beispiel eine Marke aufbauen sollst, dann ist das alles so ein bisschen schwammig. Musst du am Flipchart irgendwas zusammen, was sind unsere 3 Kernwerte und so weiter. Das hat mir früher immer weniger behagt, weil das nicht so faktenbasiert ist, eher so emotional. Ich habe erst mit den Jahren verstanden, wie wichtig das ist. Genauso wichtig als alles andere. Und je früher man sich da von extern, dann von Experten den Rat holt, desto länger profitiert man davon. Also das ist was ich gelernt habe, da nicht ehrenkäsig zu sein, sondern auf die Leute zuzugehen. Ne? Es gibt gute, es gibt schlechte Coaches, gute, schlechte Berater. Man wird auch mal eine schlechte Erfahrung machen, aber man sollte auf jeden Fall sich dem öffnen.
Ja, was würdest du zu Leuten sagen, die sagen, ach Gott, nee, ich kann doch nicht erzählen, das ist nicht meine Idee und wenn ich die dann irgendwie erzähle, dann weiß die doch schon jeder. Also was würdest du solchen Leuten entgegnen?
Also wenn ich jetzt ein Patent machen will, ne, dann sollte ich es tatsächlich niemandem erzählen, weil ein Patent muss ja immer erfinderisch, kommerziell verwertbar sein und vor allem neu. Und neuheitsschädlich ist es halt, wenn ich es rausposaune. Aber wenn jetzt davon abgesehen, wenn der Zug eh schon abgefahren ist, ja, dann gut, ich meine, ich muss mit jemandem drüber sprechen, sonst ganz alleine kriege ich es nicht hin. Ne? Muss ich halt vielleicht, man kann ja so Non-Disclosure Agreements machen, also so Schweigevereinbarungen sozusagen. Mhm. Und da kann man schon mit Leuten sprechen. Also da gibt es Mittel und Wege.
Ja, prinzipiell sagst du, genau, prinzipiell sagst du, man sollte schon auch einfach sich austauschen mit anderen über seine eigenen Gedanken und auch Ideen dann.
Ja, also ich mache das jetzt 11 Jahre. Ich habe noch nie irgendwo in meinem Umfeld gehört, dass irgendjemand dem anderen eine Idee geklaut hat. Und vielleicht sind so in dieser Branche auch alle nett, das weiß ich nicht. Aber ja, also man kann da ja eben mit diesen NDAs arbeiten, Schweigevereinbarungen.
Genau, das sind Schweigevertraulichkeitsvereinbarungen für die NDAs, englische Wort, Non-Disclosure Agreement. Was mich natürlich interessiert, ist so dieses Thema Mentoring, ja, also das finde ich auch bei dir spannend. Ich habe auch von vielen gehört, auch in meinem Podcast ist es immer drin, ja, Mentoring, total coole Sache, auch sehr empfehlenswert. Wie war das bei dir? War dein Onkel da irgendwo auch irgendwie involviert als Mentor? Also kommt man dann in diese Mentoren-Menti-Beziehung dann automatisch rein oder hast du dir vielleicht externe gesucht oder gab es gar keine bei dir?
Also natürlich war mein Onkel auch ein Mentor, ne? Für verschiedene Dinge. Natürlich ist kein Mensch auf allen Gebieten stark, aber auf den Gebieten, wo ein Mensch stark ist, den dann auch als Mentor zu haben, das ist natürlich sehr wertvoll und bin ich auch dankbar dafür, dass er mir einfach viele Dinge gezeigt und gesagt hat. Und dann ist es so, dass ich einfach im Verlauf des Weges wieder neue Dinge auftun und man Menschen trifft, die dann mehr oder weniger zum Mentor werden, vielleicht manchmal noch auf gewissen Gebieten. Also ich hatte nie einen Hauptmentor, der mich jetzt über 11 Jahre ganz stringent in allen Gebieten begleitet. Das ist vielleicht auch schwierig, aber es gibt immer wieder prägende Personen, die man dann einfach trifft, ne? Schicksalhaft, die dann einen großen Einfluss auf einen haben können. Und da kann man auch dankbar dafür sein, wenn sich dann sowas ergibt und soll sich dem auch immer öffnen, nicht verschließen.
Ja. Ja. Bist du denn eigentlich auch involviert so in dieser Startup-Welt im Sinne von also als Business Angel, als Investor? Guckt ihr auch als Unternehmen vielleicht auf andere Startups, die in diesem Bereich auch unterwegs sind? Wie geht ihr als Unternehmen da vor?
Also wir schauen uns immer an, was auch Startups machen, ne? Weil wir es einfach auch total interessant finden, ne? Die neuen Ideen. Manchmal sieht man aber auch schon so, wie soll ich sagen, Dinge, wo man weiß, das ist riskant oder kritisch, ich weiß nicht, ob ich das so machen würde, ne? Ja, aber natürlich schauen wir insofern auf Startups. Jetzt als Business Angel oder Investor habe ich mich noch nicht engagiert, aber möglicherweise kann das noch kommen. Also ich wäre auf jeden Fall offen dafür.
Wer weiß, kommt er vielleicht noch nach dem Podcast auf jeden Fall dann. Super. Ja, wir haben hier auch eine Anfrage von Isabella nochmal reinbekommen, die ich auch sehr spannend finde. Und zwar, wenn wir sozusagen in die Zukunft blicken, auch Richtung Trends. Isabella fragt, was sind denn die Trends auf dem Supplement-Markt? Was verkauft Raab Vitalfood aktuell am besten? Was sind eure Selling Products, eure Cash Cows?
Also was wir wirklich gut verkaufen, sind Produkte, die auch die breite Masse kennt und damit was anfangen kann. Zum Beispiel Magnesium, ne? Magnesiumcitrat. Das ist jetzt ein wohlschmeckendes Magnesiumsalz, was sich gut löst, was gut schmeckt. Da haben wir auch eine schöne Qualität und das wächst jetzt kontinuierlich in den letzten Jahren sogar fast exponentiell, würde ich sagen. Also das ist zum Beispiel ein sehr starkes Produkt. Auch Elektrolyte war so ein neues Produkt. Es war ganz lustig, auch inspiriert durch, ich glaube, ein Startup, die nannten sich ja Katerfly. Ich weiß nicht, ob du da mal gehört hast. Also die Elektrolyte sind bei jungen Leuten so ein bisschen in den Fokus gerückt, weil es gut beworben wurde und weil es halt hieß, ja, wenn man Kater hat, kann man Elektrolyte nehmen, dann geht es am nächsten Tag besser. Und dann ist es durch alles.
Ich erinnere mich, ja.
Ja, es ist durch alle sozialen Medien gegangen, ne? Und so waren auch wir inspiriert, dass wir ein eigenes Elektrolyteprodukt gemacht haben. Aber sagen wir, wir versuchen es wirklich clean zu machen, keine Zusatzstoffe und alle Elektrolyte rein. Haben wir im letzten Jahr gelauncht, läuft fantastisch, auch schon ein ganz, ganz starkes Produkt. Also ein Produkt, was die Leute verstehen, ne? Und was auch sehr stark trendet momentan, ist das Thema Anti-Aging, ne? Longevity, Langlebigkeit. Und gibt es Ansätze, was ich machen kann, also persönlich meine Lebensführung oder auch einnehmen kann, was vielleicht lebensverlängernd wirken könnte oder zumindest mal die gesunde Lebensspanne verlängert. Also, dass man eben möglichst lange gesund bleibt. Das ist ja ein Thema, was in den USA schon seit Jahren sehr groß ist, auch in Asien, wie ich weiß. Und da hinkte Europa und Deutschland noch ein bisschen hinterher. Aber jetzt nimmt so langsam Fahrt auf, ist ganz interessant. Auch gibt ja andere Podcasts, Nina Ruge, kennen vielleicht einige, die da viel macht mit dem Thema Spermidin, andere Dinge. Das ist schon ein großes Thema und auch ein Thema, was mich persönlich total interessiert, weil es halt auch sehr wissenschaftlich fundiert ist und echt total spannend. Da forschen sehr viele weltweit dran. Und zwar nicht nur Forschungsinstitute, sondern auch die ganzen Tech-Konzerne, Google, Facebook und so weiter, investieren da Milliarden doch rein, die sie verdient haben, in diese Alterungsforschung.
Ja, forever young, ne?
Wenn man da irgendwas findet, ne, und gut vermarktet, das ist eine, ja.
Glaubst du denn, diese Nahrungsergänzungsmittel, dieser Trend oder die Branche an sich, der ganze Markt, glaubst du, der ist deshalb auch so, weil wir Menschen so einen Selbstoptimierungs vielleicht Drang haben, ja, zu gucken, das Beste für meinen Körper, wenn gerade jetzt, wenn du Sportler bist und sowas, achtest du nochmal extrem auf diese ganzen Zusätze, ist es so, glaubst du, das ist ein Trend, ein allgemeiner, in dem wir uns gerade befinden?
Ja, definitiv. Es ist ja so, dass Gesundheit spielt eine immer größere Rolle. Also die Leute sind sich dessen einfach bewusster, ne? Also man sieht es, dass immer weniger Leute rauchen. Es wird immer weniger Bier getrunken jedes Jahr. Die Umsätze gehen zurück. Und
vor allem in Bayern.
Ja. Das ist so seit Jahren. Der Trend lässt sich auch nicht aufhalten, ne? Und aber die Bereitschaft für Gesundheit, Geld auszugeben, die wächst einfach, weil die Leute halt wissen, ja, das ist mein Kapital, ich möchte gesund und lange leben und da ist die Bereitschaft da zu investieren. Also das Bewusstsein für die Gesundheit wächst und das hilft natürlich dem ganzen Markt, ne? Alles, was damit zusammenhängt, nicht nur Nahrungsergänzungsmittel, auch Coaching, Yoga, Bewegung, Fitnessstudio und so weiter profitiert davon. Mhm. Ja. Ja. Auch eine schöne begrüßenswerte Entwicklung eigentlich, ne? Dass jeder bestrebt, genau, länger gesund zu bleiben, volkswirtschaftlich auch.
Ja, aber ist es so ein Thema der Innovatoren dieser Welt, der Elon Musks und sowas, die sagen, keine Ahnung, jetzt fliegen wir schon, schießen wir schon Raketen auf den Mars und so und jetzt so ein letztes Puzzleteil der Menschheit ist so dieses Altern-Thema. Ist das so ein Spielfeld von keine Ahnung, Milliardären oder wie siehst du das?
Ja, also das ist sicherlich von Milliardären oder ich sag mal Konzernen, die einfach die finanziellen Ressourcen haben, da rein zu investieren, die machen das, weil die das auch eben als ganz spannendes Thema identifizieren, wo Geld verdient werden kann, aber auch zu Recht, weil es ja uns alle betrifft und uns alle beschäftigt, ne? Aber es ist halt auch somit die härteste Nuss zum Knacken. Einfach der Körper. Ich meine, du hast eben gesagt, man fliegt zum Mond. Allein wenn ich jetzt mein iPhone jeden Tag anschaue, ist ja unglaublich, was das Ding alles kann. Und was wir auf diesen Gebieten für Fortschritte in den letzten Jahrzehnten gemacht haben. Und im Vergleich, wie wenig Fortschritte wir eigentlich in der Medizin gemacht haben, ne? Also in der akutmedizinischen Versorgung, grandios. Wenn ich jetzt beim Zahnarzt eine Krone bringe, macht er aus dem 3D-Drucker oder auch Operation minimalinvasiv. Sowas ist super. Aber immer wenn es dann auf zelluläre Ebene geht, molekularbiologisch, was passiert da im Körper? Da sind wir noch nicht so viel weiter. Also wir haben häufig noch die Chemotherapien, wie wir sie vor 40, 50 Jahren hatten. Da sind die Fortschritte gar nicht so groß. Also das ist ein ganz schwieriges Forschungsfeld, immer wenn es zellulär, molekular wird, ja, wo wir noch nicht so viel große Fortschritte gemacht haben. Und es ist schon noch so eine Nuss, die es zu knacken gilt. Also die ganze Nuss kann man nie knacken, ist meine persönliche Meinung. Aber auf einzelnen Gebieten kleinere Fortschritte erzielen, das ist sicherlich möglich. Und diese kleineren Fortschritte bedeuten dann für ziemlich viele Menschen sicherlich viel, großen Fortschritt.
Ja. Und was glaubst du, wo entwickelt sich der Markt für Nahrungsergänzungsmittel? Also welche großen Innovationen können wir noch erleben?
Ja, also wir haben ja, also klassisch wäre ja Mineralien, Vitamine, Spurenelemente. Ne? Ich glaube, da wird in nächster Zeit noch ein paar Dinge dazukommen, von bei denen wir realisieren, dass wir auch nicht ohne die leben können. Also dass es vielleicht doch einige sekundäre Pflanzenstoffe gibt oder andere Dinge, was sich da abzeichnet, sowas wie, was der Körper zum Teil selbst produzieren kann, aber schon auch noch von außen aufnehmen muss, so semi-essentielle Geschichten, dass es da klarer wird, dass wir die Dinge auch brauchen und einnehmen müssen. Ne? Und deswegen wird vielleicht diese Reihe an Vitaminen noch etwas breiter werden. Mhm. Und das ist ein Innovationsfeld. Dann auch sekundäre Pflanzenstoffe kann ich mir schon vorstellen, wenn die weiter in der Intensität beforscht werden, wird es noch einige interessante Ergebnisse geben, wo wir ganz klar sehen, das kann bei den und den Dingen helfen. Das macht absolut Sinn einzunehmen bei den und den Dingen, ja, oder Zuständen. Und eben auch das große Feld der Alterungsforschung, weil das ist ja irgendwo die Antwort auf alles, weil was passiert im Alter? Wir werden krank und das wollen wir alle nicht. Und wenn wir das irgendwie einzelne Aspekte da positiv beeinflussen können, wäre das toll. Und
ja, ich hab
das ist ein Thema, wo ich viel drauf setze.
Ich habe gedacht, du erlöst mich mit der Antwort, dass du sagst, keine Ahnung, wir haben dann so diese Schnitzelpille oder sowas, ja, oder die Brokkoli-Pille, die legen wir irgendwie in so ein Gerät und dann zack, ne, entspringt dann im Prinzip die vollwertige Mahlzeit, so Science-Fiction-mäßig, dass wir da so auf dem Weg
sind. Es wird was sein, was es schon gibt, von dem man aber dann weiß, oder kennen wird, ganz sicher, das hilft wirklich. Und dann kann man das eben in größeren Mengen nehmen. Und ich meine, es gibt natürlich auch schon einige Substanzen, von denen man weiß, dass die gewisse Aspekte des Alterns positiv beeinflussen. Ja,
ja. Also man kann sich ja schon fast bei dir ein Menü zusammenstellen im Online-Shop. Ich habe gesehen, dass da verschiedene pflanzliche Präparate, also unter anderem auch Brokkoli und so, ne? Also kann man sich sozusagen zum Essen, wenn man den jetzt unbedingt nicht mag, aber gerne zu sich führen möchte, ne, dann legt man sich vielleicht das zum Essen dazu. Also das könnte ja schon irgendwie so Space-Nahrung sein, die man ja auch schon produziert. Ne?
Ist halt getrocknet, etwas konzentrierter, ja. Auch wenn es Extrakte sind, etwas konzentrierter und halt auch haltbar und man kann es überall hin mitnehmen. Ne? Und man kann es auch schon morgens nehmen, bevor man sich irgendwas gekocht hat.
Oder war das Smoothie komprimiert. Ne?
Ja, genau. Oder man tut es halt in Smoothie rein, wenn es ein
Pur ist. Ja, genau. Super, also total spannend. Ja, ich verfolge das auch gerne mit Interesse, wie sich das entwickelt. Das ist ja wirklich up-to-date das Thema. Und wir haben noch eine Frage, ist noch reingekommen, die würde ich noch reinholen. Wieder von Isabella. Und wunderbar, Isabella, total cool, dass du da so aktiv bist. Und sie fragt, was kann man denn konkret tun, um gesund zu altern?
Ja, also das ist ganz spannend. Da muss man das Rad nicht neu erfinden, sondern man kann auch wieder jemanden fragen oder halt nachschauen, was diejenigen tun, die sich wirklich tief wissenschaftlich das ganze Leben damit beschäftigen. Und da gibt es ja einige Alterungsforscher weltweit. Der bekannteste, hast du vielleicht auch schon mal gehört, Bartosz, ist dieser David Sinclair, das ist ja der Inhaber des Lehrstuhls für Genetik an der Harvard-Universität. Sehr populärer Typ, wenn du den googelst, der kriegst du 100 Millionen Hits. Also Wahnsinn, der hat viel publiziert, geschrieben. Aber auch andere gibt's, ne? Die veröffentlichen das immer auf so einer Internetseite, die heißt Lifehacks. Ganz interessant, da kann man mal reinschauen. Und letztendlich, was die so machen, ist immer relativ ähnlich. Also wenig essen, ja, kein Übergewicht, wenig essen. Also blöd, aber ist so. Bewegung, ja, auch nicht immer so toll, ist aber auch gut, ja. Dann Intervallfasten, sowas machen viele. Dann auch zum Beispiel sowas wie Röntgen-UV-Strahlung vermeiden. Das, also wenig an die Sonne, das finde ich jetzt persönlich zu viel. Ich gehe gerne an die Sonne, natürlich mit entsprechendem Schutz, aber da verzichten auch einige Alterungsforscher drauf. Ne? Also solche Dinge in der Lebensführung, die man einfach schon kennt. Eben ausgewogene, vernünftige Ernährung, nicht zu viel Bewegung, nicht rauchen und wenig Alkohol natürlich. Manche sagen auch gar kein Alkohol, wobei das ist mir zu eindimensional. Alkohol hat ja auch auf die Psyche möglicherweise bei einem schon auch eine positive Wirkung, entspannend und so. Und gerade im Rotwein sind auch schöne Substanzen sind drin, sekundäre Pflanzenstoffe, Resveratrol und so weiter, die vielleicht auch ganz gut sein können. Ne? Also Alkohol würde ich nicht ganz verteufeln, aber Rauchen ist immer schlecht, brauchen wir nicht drüber sprechen. Ne? Also das sind solche Dinge, was wir in der allgemeinen Lebensführung umsetzen können, was wir auch alle kennen. So was diese Leute dann aber zusätzlich nehmen und einschmeißen, das ist, dass häufig Vitamin D dabei, Vitamin K, dass das Kalzium besser aufgenommen wird, was dann in die Knochen den Weg findet, was durch das Vitamin D dann schon besser über den Darm aufgenommen wird. Ungesättigte Fettsäuren ist da immer ein großes Thema. Und dann natürlich auch sowas wie Spermidin und Resveratrol und Quercetin. Das sind gerade so sekundäre Pflanzenstoffe. Vielleicht habt ihr davon oder auch du, Bartosz, schon mal gehört. Das nehmen die eigentlich alle, die sich mit dem Thema beschäftigen.
Okay.
Und manche haben sogar noch Arzneimittel, sowas wie Aspirin in geringen Dosen, weil es antientzündlich wirkt. Also das machen wir jetzt nicht, aber ja, sehr ähnlich. Saunieren ist noch gut, kalte Bäder, ne? Lange kalt duschen, sowas kann alles lebensverlängernd sein.
Ich höre schon, die Morgenroutine von dem einen oder anderen GründerInnen wird einfach länger dadurch, aber soll sich dann später lohnen in der Verlängerung der Lebenszeit. Ja, Andreas, mir hat Spaß gemacht. Wir sind leider jetzt schon am Ende von unserem Podcast hier angelangt. Ich fand es total cool, ja, diese Einblicke, die Einblicke von dir zu bekommen, wie du zum Unternehmer geworden bist, aus der Wissenschaft heraus, mit diesem ereignisvollen Geburtstag deines Onkels, der dann sozusagen die Weichen gestellt hatte für ein unternehmerisches Leben, das du heute führst. Auch sehr erfolgreich mit den vielen Nahrungsergänzungsmitteln, die ihr dann anbietet in eurem Shop auch. Und ich frage immer die Leute hier, wie kann man dich am besten erreichen, wenn man Fragen an dich hat oder, keine Ahnung, gerne wissen möchte, wie man da noch länger leben kann. Wie erreicht man dich?
Einfach über die Firma an die info@rapvitalfood.de. Ja. Könnt ihr jederzeit Fragen auch anrufen. Neben mir haben wir auch ein Team Lebensmitteltechnologen, Ökotrophologen, Ernährungswissenschaftler. Und ja, wir können kompetent, sind sehr bemüht, kompetent alle Fragen gut zu beantworten. Also wir sind eine wirkliche Firma mit echten Menschen, die hier arbeiten. Könnt ihr euch jederzeit über Telefon oder E-Mail melden.
Ja, sehr gut.
Oder auf Messen. Auf Messen sind wir auch, da kann man uns auch treffen.
Kommunikationswege passen. Wunderbar. Super, Andreas. Dann danke mal. Vielen Dank für deine Zeit, für die Beantwortung der Fragen. Ich wünsche dir und der Firma ganz, ganz viel Erfolg und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Bis bald.
Herzlichen Dank an dich, Bartosz, und an alle Zuhörenden. Genau. Hat Spaß gemacht.
Danke an alle, die gemacht haben. Ciao.
Tschüss.